Radio SRF.
Oder Stram. Zypern bewegt die Gemüter und zeigt, dass auch ein kleines Land große Probleme bereiten kann. Wie systemrelevant ist denn die Insel eigentlich für die Eurozone?
Rein rechnerisch wäre sie ganz und gar nicht systemrelevant. Aber in den Finanzmärkten läuft eben viel über psychologische Mechanismen, mit Panik, mit Gier, mit Übertragungsmechanismen. Und in dem Sinn hat sich gezeigt, dass selbst das kleine Zypern dann sozusagen in der ganzen Eurozone einen Schnupfen hervorrufen kann.
Es sind jetzt drastische Schritte angekündigt, um den Bankensektor zurückzufahren, um ihn zu schrumpfen. Ist denn damit die Zukunft Zyperns im Euro gesichert?
Das kann man nicht sagen. Sicher ist als fundamentale Problematik ist die enorme Differenz der Produktivitäten zwischen Südeuropa und im Norden, das bleibt. Aber man muss sagen, einmal mehr hat es ja die Eurogruppe geschafft, die Krise zu managen.
Ist sie denn schon gemanagt, die Krise?
Das ist noch nicht klar. Wir wissen jetzt nicht, wie natürlich die zypriotische Bevölkerung reagiert. Aber nicht wahr, man hat ja wieder eine pragmatische Lösung gesucht. Man hat jetzt nicht beide Banken liquidiert. Eigentlich hätte man das wahrscheinlich von den objektiven Zahlen her tun sollen. Aber so kann das Land einigermaßen leben. Und trotzdem hat man einen Schnitt gemacht und auch erstmals jetzt den Kapitalmärkten gezeigt, dass man eine Bank auch abwickeln kann, wenn sie sich nicht an internationale Spielregeln hält.
Es ist ja noch ein weiterer drastischer Schritt gemacht worden, Kapitalverkehrskontrollen. Zypern hat das eingeführt, um einen Abfluss der Gelder ins Ausland zu verhindern in Zeiten dieser großen Aufregung. Das ist das erste Mal seit Einführung des Euro, dass ein Mitgliedsland das macht. Ist das auch angemessen, das zu machen?
Das ist schwierig zu beurteilen, wie das weiterläuft. Aber sicher sind solche kurzfristigen Kapitalexportkontrollen und Kapitalabzugskontrollen gegenüber den Banken sind sicher systemwidrig. Und das wird man nicht lange halten können. Und da wird sicher wird ein Schwarzmarkt entstehen.
Oder also systemwidrig deshalb, weil der EU-Binnenmarkt das eigentlich
richtig,
nicht zulässt.
Richtig, das kann der nicht, weil die Eurozone hat ja als Grundprinzip freier Kapitalverkehr. Neben freiem Warendienstleistungs- und Personenverkehr. Und das ist natürlich völlig systemwidrig und es wird die Vertrauensfrage des Publikums gegenüber ihrer Bank in Zypern wird natürlich gestellt werden. Hingegen gibt es ja auch Kapitalverkehrskontrollen im größeren Sinn, das gehört nämlich auch dazu, nämlich die Blockierung der großen Fremdvermögen in der Bad Bank, also der ausgeschiedenen Bank.
Die jetzt gerade gegründet worden ist.
Diese Blockierung, die ist ja gegründet worden, um diese russischen oder englischen und diese Fluchtvermögen und die großen Vermögen mal zu blockieren. Das ist auch eine Kapitalblockierung, eine Art Bad Bank-Strategie.
Die aber nicht so ganz funktioniert hat, muss man sagen, weil ja offenbar viel Gelder abgezogen worden sind, trotz dieser Einschränkungen.
Kann sein, wobei man nicht weiß, wie viel Korruption im Spiel ist durch die zypriotische Nationalbank. Aber diese Strategie der Blockierung scheint mir vorübergehend sinnvoll. Hingegen diese kurzfristigen Abzugsbegrenzungen für das Publikum, die wird man nicht lange halten können.
Es hat Erfahrungen mit Kapitalverkehrskontrollen ja schon gegeben. 2008 hat Island in einer ähnlichen Situation wie Zypern, aber nicht EU-Mitglied, Kapitalverkehrskontrollen eingeführt für eine gewisse Zeit. Welche Erfahrungen hat das die
Insel
damit gemacht?
Also in Island hat sich das bewährt. Hauptbedingung ist allerdings, dass im Zeitablauf dieser Kontrolle, solange sie läuft, dann auch Vertrauen wieder aufgebaut werden kann. Und Island hat das machen können, auch durch einen kompletten Regierungswechsel, durch eine wirklich komplett neue Strategie. Ob Zypern intern auch politisch die Kraft hat, das Gleiche herzustellen, das ist jetzt offen, da werden wir uns belehren lassen müssen in den nächsten Wochen. Alle diese Rettungsaktionen sind ja eigentlich wirtschaftspolitisches Neuland. Man hatte das nie so gemacht. Und ob dieses Experiment gelingt, auf lange Dauer, das werden wir sehen.
Es ist viel geredet worden über die Folgen der Zypernkrise für die Euroregion. Hat diese Krise auch Auswirkungen auf die Schweiz?
Immer wenn Europa hustet, haben wir Auswirkungen. Zum Beispiel dadurch, wenn der Euro destabilisiert wird, haben wir Kapitalzuflüsse in die Schweiz. haben wiederum Druck auf den Schweizer Franken nach oben, zwingt die Nationalbank zur Intervention. Das wissen wir immer erst viel später, das wird nicht direkt publiziert. Wir haben möglicherweise auch wenigstens die Gefahr, dass jetzt gewisse dubiose Mafiagelder aus Russland, Zypern war immerhin auch ein Standort für solche dubiosen Sitzgesellschaften, dass die dann in die Schweiz ausweichen. Es besteht sowohl eine Gefahr für den Franken wie auch eine gewisse Reputationsproblematik für die Schweiz.
Da haben wir auch schon Stichwörter für das nächste Thema, der Rohstoffbericht des Bundesrates. Der ist jetzt vorgelegt worden. Und dieser Bericht zeigt, der Bundesrat setzt auf freiwillige Standards, will keine verbindlichen Regeln für die zahlreichen Schweizer Rohstofffirmen einführen. Rudolf Strahm, ist das der richtige Weg?
Man konnte im Moment nicht viel mehr erwarten. Ich glaube, das ist nur ein erster Schritt. Dieses Thema wird uns weiter beschäftigen. Ich muss erinnern, dass die Schweiz ist in aller Stelle eine Rohstoffweltmacht geworden. Etwa schätzungsweise ein Drittel aller Rohstofftransaktionen, sicher beim Öl ein Drittel, laufen über die Schweiz. Aber es wird kein Liter Erdöl über die Schweiz transportiert, sondern nur die Abwicklung der Geldgeschäfte und so weiter. 500 Rohstofffirmen, die meisten in der Schweiz nicht bekannt, selbst dem Bund nicht bekannt, nur etwa 10 Firmen sind börsenkotiert. Man kennt nicht einmal, was sie Steuern zahlen. Die größte Glencore zahlt überhaupt keine Steuern.
Das wissen
Schweiz.
Wir immerhin. Glencore hat es selbst gesagt.
Er hat es selbst gesagt. Mhm. Zum Teil auch noch wegen der krummen Tour der Unternehmensbesteuerung 2. Das sind jetzt Altlasten. Aber was immerhin der Bericht des Bundesrates darstellt, sind die Probleme. Die Risiken, die Langfristrisiken für die Umwelt, denken Sie, das sind zum Teil Jahrzehnte-Risiken, die da mit Schwefelsäure und mit Cyaniden und Quecksilber entstehen in den betreffenden Ländern. Das kann früher oder später auf die Schweiz zurückschlagen.
Aber wären das nicht alles Argumente, diese Unternehmen härter anzufassen und nicht auf Freiwilligkeit zu setzen?
Also ich glaube, es glaubt niemand im Moment daran, dass die das freiwillig sanieren. Es braucht einen politischen Druck. Es ist ja interessant, auch ein Resultat einer 10-jährigen intensiven Vorarbeit durch die Nichtregierungsorganisationen. Unsere bezahlten Diplomaten und auch die Bundesbeamten hätten nie von sich aus, wären sie aktiv geworden, wenn nicht der politische Druck, dass das auch an den Tag gebracht worden wäre, auch die Frage der Menschenrechte, die Frage der ganzen Finanztransfers. Und ich glaube, dass es der Trend international läuft in Richtung Konzernhaftung. Das heißt, die Mutter haftet für ihre Töchter und Untertöchter. Also wenn die Mutter in der Schweiz, in Zug oder Genf, am Genfersee domiziliert ist und dort die Entscheide fallen.
Darauf drängen ja auch viele Nichtregierungsorganisationen.
Ja. Das haben ja wir gesehen noch schnell. Das haben wir ja bei der Bankenfrage gesehen. Unsere Grossbanken haben ihre Verluste in Amerika getätigt, bei Filialen und nicht in der Schweiz. Und trotzdem war die Schweiz und zuletzt die schweizerische Regierung praktisch haftbar für die krummen Touren, die ihre Filialen in New York getätigt haben. Und ich glaube, im Rohstoff- und Konzernsektor läuft das ähnlich.
Bei den Banken haben wir auch gesehen, dass es am Ende ein Fehler ist, einen bestimmten Sektor zu lange an der langen Leine laufen zu lassen. Das schlägt ja zurück. Kann das nicht bei den Rohstofffirmen ähnlich
passieren?
Eben,
das kann sein. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt Zukunftsmusik, dass irgendwie nach dem Jahr 2020 oder 30 südamerikanische Staaten Rückgriff nehmen auf in der Schweiz domizilierte Firmen, weil dort immer noch grosse Landflächen mit Quecksilber oder Säure vergiftet sind. Kurz, die Mutter ist für die Tochter haftbar und ich glaube, es wissen alle in der Schweiz. Früher oder später geht es nicht mit der Selbstkontrolle und der Eigenverantwortung der Firmen. Es braucht zumindest ein Haftungsrecht, das die Mutter von Anfang an in die Pflicht nimmt.
Ein anderes recht umstrittenes Thema, die Personenfreizügigkeit bzw. die Ventilklausel. Der Bundesrat hat dem Schweizer Volk ja versprochen, diese Ventilklausel anzuwenden, den freien Personenverkehr also einzuschränken. Aber ist das wirklich ein geeignetes Instrument, um die Kriminal- und Wirtschaftstouristen fernzuhalten? Oder wären da andere Maßnahmen nicht sehr viel besser geeignet?
Die Ventilklausel wird die Ausländerkriminalität nicht tangieren, nicht vermindern. Auch die Asylproblematik nicht angehen. Die Ventilklausel ist ja eine vertragliche Möglichkeit, vorübergehend im Moment nur noch für ein Jahr die arbeitsmarktliche Zuwanderung aus dem EU-Raum zu begrenzen. Und da muss man sich nicht zu viel versprechen, viel ist auch Symbolik dahinter. Allerdings ist der Bundesrat mehr politisch-symbolisch in der Pflicht. Er hat zum Beispiel bei der Einführung, stand im Bundesbüchlein von 1999, bei der Abstimmung, bei der Einführung der Personenfreizügigkeit, dem Volk diese Schutzklausel versprochen.
Und ist jetzt in der Pflicht.
Und ist jetzt in der Pflicht.
Was hat denn die Ventilklausel bisher gebracht?
Sie hat nicht viel gebracht, eher Probleme mit Brüssel, politische Probleme.
Weil Brüssel die Klausel für illegal hält.
Das ist jetzt Brüssels Interpretation. Man muss sagen, auch in der Bundesverwaltung ist man heute der Meinung, die Ventilklausel-Problematik ist sowohl bei den Bilateralen 1 wie 2 schludrig formuliert worden. Es gibt effektiv Interpretationsprobleme, auch in der Bundesverwaltung. Und wahrscheinlich werden wir beim Bundesrat einen 4-3 oder 3-4 Entscheid erwarten. Das ist jetzt noch offen. Aber es gibt Interpretationsprobleme. Aber man muss den Bundesratsentscheid eben in einer längeren Perspektive sehen. Die Schweiz kommt ja nicht darum herum, ein Zusatzabkommen mit der EU bezüglich Personenfreizügigkeit oder eine Neuverhandlung auszuhandeln. Und sie kann jetzt nicht auf sämtliche Massnahmen der Begrenzung verzichten für ein Jahr und nächstes Jahr oder in 2 Jahren das wieder fordern. Und der Bundesrat muss etwas auch strategische Überlegungen anstellen, zumal ja sehr viele andere Forderungen im Raum stehen. Und es geht da um ein Abwägen, wer gibt etwas und wer bekommt etwas. Und diese Gesamtstrategie, das ist, glaube ich, die Knacknuss, weil einfach auch die Führung in unserer Regierung dazu fehlt.
Kommen wir noch mal kurz zu den Wirkungen. Ist nicht zu befürchten, dass auch die Hochqualifizierten, die ja ganz ausdrücklich gewünscht sind von der Wirtschaft, dass auch die ausgeschlossen werden, dass auch die nicht mehr in die Schweiz kommen?
Das ist eine Gefahr. Die Spitäler haben schon reklamiert, wobei wir ja im letzten Jahr den Trend hatten, dass jetzt weniger Leute aus Deutschland kommen, Hochqualifizierte. 80% der Zuwanderer aus Deutschland haben eine Hochschulausbildung oder ähnliche Ausbildungen. Aber die Hauptrekrutierung kommt jetzt aus Portugal. Aus dem Süden und auch aus Osteuropa ist natürlich jetzt der wirtschaftliche Druck, diese massive Arbeitslosigkeit natürlich auch ein Faktor, der weitere Einwanderung in der Schweiz fördert. Man muss einfach wissen, fast 60% der Einwanderer aus Portugal haben keine nachobligatorische Ausbildung nach der Schule. Und das ist natürlich eher eine Einwanderung von bildungsfernen Schichten, die dann auch Probleme im Sozialbereich verursachen.
Wäre das aus Ihrer Sicht ein Argument, die Ventilklausel anzuwenden?
Wenn ich alles abwäge, jetzt nicht nur ein Jahr mit dem Jurorenblick auf die paar tausend Leute für das nächste Jahr, sondern eher in einer EU-Langfriststrategie, auch im Blick der zukünftigen Verhandlungen, finde ich, ist eine Ventilklausel sinnvoll. Die Schweiz muss jetzt zeigen, dass das für uns ein Problem ist. Persönlich bin ich der Meinung, dass man viel eher im Steuerbereich, Holdingbesteuerung, Steuerfluchtproblematik nachgeben sollte. Wir müssen etwas geben, wir gehören zu Europa und profitieren davon, aber wir können auch etwas verlangen.
Am 10. April wissen wir mehr, da wird der Bundesrat voraussichtlich entscheiden über die Ventilklausel. Rudolf Trahm, vielen Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.